Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Heute geht es als nächstes heißes Eisen, das wir behandeln wollen, um die Heilige Inquisition, wie sie heißt. Und wieder geht es darum, dass man versucht, es möglichst umfassend darzustellen. Das werde ich versuchen. Ich sage gleich aber zu Beginn, es wird sicher nicht gelingen, alles zu rechtfertigen. Also es sind Dinge passiert, die schlecht sind. Ja, das wäre absurd, wenn wir versuchen würden, alles wegzudiskutieren, was auch an schlimmen Fehlentwicklungen es gegeben hat, wo echte Verbrechen, Unmenschlichkeiten, unchristliche Dinge passiert sind. Aber trotzdem denke ich, dass es wichtig ist, die Dinge in den richtigen Zusammenhang zu stellen. Das geläufige Bild, wenn man genügend Hollywood-Filme gesehen hat, von einem Inquisitor ist in den dunklen Keller, meistens ein Dominikaner, der sich ganz besonders böse Foltermethoden ausgedacht hat, um mit den Hexen zu quälen. Die Inquisition, die dazu da war, damit die Kirche die Macht an sich reißen kann, reine Willkürakte. Einmal in die Fängen der Inquisition gibt es keinen drinnen mehr. Das ist so das, was uns irgendwie vorschwebt. Diese Dinge sind größtenteils falsch, muss man wirklich sagen. Ich werde der Reihe nach über die meisten Sachen oder über die Dinge da sprechen. Die Inquisition hat anders funktioniert, muss man einfach sagen, hat eine andere Ursache, ein anderes Ziel gehabt, hat, wie ich das letzte Mal schon erzählt habe, mit der Hexenverfolgung zum Beispiel gar nichts zu tun gehabt. Das war nicht ihr Gebiet, sondern es ist um etwas anderes gegangen. Was heißt eigentlich Inquisition? Das Wort selber bedeutet nichts anderes als Untersuchung. Inquisition bedeutet Untersuchung und ist in Wirklichkeit eingeführt worden, um der Willkür sozusagen von der Willkür abzuhelfen. Es sollte nicht, wenn es um Fragen geht, die gelöst werden sollen, irgendjemand nach Bauchgefühl entscheiden, sondern nach objektiven Kriterien, dazu später noch mehr. Wir können aber ganz an den Anfang der Kirche zurückgehen und werden feststellen, dass es in der Kirche von allen Anfang an schon, das kann man in den Apostelbriefen schon lesen, einen Kampf gegeben hat, einen geistlichen Kampf, sehr scharfe Auseinandersetzungen, gerade dann, wenn es um die Fragen des Glaubens gegangen ist, was dem wahren Glauben entspricht, wer Irrtümern anhängt, wer andere dazu verführt und so weiter. Christus selbst spricht in sehr scharfen Worten, wenn es um den Glauben geht und um das Glaubensleben. Ein Satz aus dem Evangelium, den man dann eben auch vielleicht allzu wörtlich genommen hat, auf den man sich bezogen hat, wenn Jesus davon spricht, dass die Reben nur Frucht bringen können, wenn sie am Weinstock bleiben, also an ihm, an der Kirche, und wenn sie keine Frucht bringen, abgeschnitten werden und ins Feuer geworfen werden sollen. Nicht? Also da wird oft sehr hart gesprochen, weil es um etwas Wichtiges geht. Weil der Glaube und auch die reine Haltung des Glaubens Inhalts von der Kirche von allen Anfang schon sehr wichtig genommen worden ist. Schon im Neuen Testament können wir lesen, in den Apostelbriefen, Paulus beschreibt das, dass es, wie man mit Menschen umgehen soll, die den Glauben sozusagen verleugnen, die nicht nach dem leben wollen, was sie von den Aposteln gehört haben, man sollte also ermahnen und so weiter. Aber als Ultima Ratio, als letzte Möglichkeit wird immer genannt, wenn es nicht anders geht, müsste sie ausschließen, aus der Gemeinde ausschließen. Und das Neue Testament kennt dafür einen Ausdruck, der sehr hart ist auch wieder. Das hat man genannt, so wird es genannt, sie dem Satan übergeben. Ja, sie aus der Gemeinde, aus der Kirche wieder ausschließen. Außerhalb der Kirche gibt es nichts Gutes, so hat man sich selbst verstanden. Versteht sich die Kirche selber. Also das ist nichts etwas gewesen, was irgendwann im finsteren Mittelalter erfunden worden ist, dass die Kirche sich um die Reinerhaltung des eigenen Glaubens bemüht und sich überlegen muss, was sie mit Menschen tut, die dagegen arbeiten. Ja. Die Kirchenväter, also das ist noch Anfang der Kirche, ja, in den ersten Jahrhunderten in der Antike, haben sich zu einem großen Teil mit den Heretikern beschäftigt. Ich finde das auch wieder recht ermutigend, dass das nicht irgendwie eine Erscheinung erst der Moderne ist, dass da Menschen irgendwie Glaubenssätze geleugnet haben. Das gibt es, seit es die Kirche gibt, dass die Kirche kämpfen musste gegen Leute, die gesagt haben, wir wollen das anders sehen. Wir sehen das anders, als die Kirche es lehrt. Wir sammeln Anhänger hinter uns und so weiter. Und deswegen haben sich die Kirchenväter schon immer auch damit beschäftigt, auf intellektuellem Gebiet vor allem, und mit Schriften gegen die Heretiker anzuschreiben. Ja. Allerdings haben die Kirchenväter auch ausgesprochenerweise sich immer ganz eindeutig gegen Zwangsmaßnahmen ausgesprochen. Man kann niemanden zum rechten Glauben zwingen. Man muss ihn überzeugen. Deswegen die vielen Schriften, deswegen Predigten und so weiter. Allerdings darf man nicht sozusagen von außen so auf ihn einwirken, dass er gar nicht mehr anders kann, als es den wahren Glauben, sich wieder zum wahren Glauben zu bekennen. Die Inquisition als Institution gibt es seit dem 13. Jahrhundert, worum es gerade da begonnen hat, werde ich später noch genauer erklären. Im 16. Jahrhundert wurde sie wieder sozusagen eingerichtet als römische Kongregation, hat auch damals noch Heilige Inquisition geheißen. Wie wichtig man sie genommen hat, eine römische Kongregation ist immer so etwas wie ein Ministerium in der Kurie des Papstes, gibt es auch heute noch Kongregationen. Aber wie wichtig man diese Heilige Inquisition genommen hat, dass immer der Präfekt dieser Kongregation, was sonst immer ein Kardinal war, bei der Heiligen Inquisition war es immer der Papst selber. Und der Kardinal, der das sozusagen das gemacht hat, der war so der Sekretär, der war der Stellvertreter. Also das ist, man hat es immer als das Wichtigste gesehen, was es in der Kirche gibt, die Reinerhaltung des Glaubens. Später wurde es Heiliges Offizium genannt. Das Nachfolger der Heiligen Inquisition, des Heiligen Offiziums, heißt heute anders, weiß das jeder, die Kongregation für die Glaubenslehre. Ja. Heute ein deutscher Kardinal Müller, Vorsitzender Benedikt XVI., war, bevor er Papst geworden ist, Präfekt der Glaubenskongregation. Also das ist immer noch dieselbe Aufgabe, mit anderen Mitteln allerdings, muss man sagen. Ja. Wie ist man dazu gekommen, dass man sozusagen die Inquisition eingeführt hat als Instrument der Untersuchung des Gerichtsverfahrens? Man hat etwas gemacht, was durchaus ein bisschen problematisch ist, kann man heute, glaube ich, schon so sagen. Nämlich man hat sich überlegt, wie gehen wir um mit Menschen, die sozusagen den Glauben verleugnen, die gegen den Glauben auftreten, die Gott, wie er ist, sozusagen falsch darstellen, und hat sich eines Instruments bedient, der aus der römischen Rechtsprechung kommt. Wie es in manchen Dingen ist, im Kirchenrecht hat sehr viel vom römischen Recht überlebt. Was entspricht dem ungefähr? Und hat mir gesagt, naja, wenn jemand sozusagen Gott falsch darstellt, ihn herabmindert oder sowas, das ist ja so wie Majestätsbeleidigung. Wie wenn jemand den Kaiser beleidigt, Majestätsbeleidigung gibt es heute noch als Straftatbestand. Sogar in der Republik Österreich ist es ein Straftatbestand, wenn man sich negativ über den Bundespräsidenten äußert. Das war vor kurzem einmal eine Affäre vor ein paar Jahren. Also das gibt es in Staaten, wenn man sagt, die Staatsoberhäupter müssen geschützt werden in ihrer Würde. Da hat man gesagt, na, das entspricht ungefähr dem auf kirchlicher Ebene. Allerdings bis heute sieht man das in den Staaten sehr streng. Majestätsbeleidigung war immer mit den strengsten Strafen bedroht, schon im römischen Recht. Heute würde man vielleicht Hochverrat dazu sagen, gar nicht wenigen Staaten steht darauf nach wie vor die Todesstrafe. Ich glaube, in den Vereinigten Staaten steht Todesstrafe auf Hochverrat. Ja, weil man gesagt hat, da geht es ans Eingemachte. Und das hat man eigentlich übernommen jetzt für die Kirche. Da hat man gesagt, das ist das für das Schlimmste, was sozusagen man tun kann, wenn man ans Eingemachte geht. Dass das problematisch ist, werden wir sicher noch feststellen können in Folge. Um das klären zu können, muss man sich eine sehr grundsätzliche Frage stellen, die uns vielleicht nach der Aufklärung und in der Zeit, in der wir heute leben, gar nicht mehr so brennend erscheint, die aber für die Entwicklung der Kirche von unglaublich großer Bedeutung war, nämlich die Frage, ob Staat und Kirche identisch sind oder nicht. Heute sagen wir nein, natürlich, Trennung von Kirche und Staat und so weiter. Wenn wir uns ein bisschen umschauen, im Islam ist das genau die große Frage, die heute geklärt werden muss. Wenn alle in einem Land islamisch sind, gilt dann die Scharia? Das ist genau diese Frage. Ja. Ist dann sozusagen das religiöse Recht eh für alle gültig oder nicht? Für die Kirche war das auch eine Frage. Die Gefahr ist natürlich immer, wenn man sagt, ja, das ist ja ganz identisch, wir sind ja alle Christen, dass dann zum Beispiel religiöse Fragen mit staatlichen Maßnahmen behandelt werden. Das heißt, dass die Kirche damit staatlichen Maßnahmen religiöse Vergehen verfolgt. Sie hat das offiziell nie gemacht, de facto schon, muss ich sagen. Aber daher weht der Wind sozusagen. Begonnen hat das Ganze natürlich erst ab dem Moment, wo die Kirche aus der Versenkung der Verfolgung heraustreten konnte, weil sie erlaubt worden ist im Römischen Reich. Das war im 4. Jahrhundert. Ist dann zuerst die Kirche erlaubt worden, später sozusagen sehr rasch zur Staatskirche geworden. Ja, Kaiser Konstantin war die Kirche plötzlich gar nicht lang davor noch schwer verfolgt, hochgeachtet. Ja. Und natürlich war das am Anfang große Freude. Das kann man auch gut nachvollziehen, wenn man in der Verfolgung lebt und sich um sein Leben fürchten muss, weil man Christ ist. Und plötzlich wird es nicht nur erlaubt, sondern plötzlich ist man hochgeachtet als Christ. Dass man da nicht sehr viel dagegen hat, kann man ja verstehen. Ja. Wenn man in der Rückschau jetzt das betrachtet, wird man natürlich entdecken, dass das sehr problematisch werden kann für die Kirche, durchaus gefährlich ist. Was ist zum Beispiel passiert? Der Kaiser Konstantin war ja nicht nur jemand, der Christus angenommen hat. Wie sehr das persönlich tatsächlich passiert ist, kann man einmal untersuchen oder sich überlegen. Er hat die Christen gefördert, selber hat er sich erst am Sterbe betaufen lassen. Das darf man sich immer so ein bisschen deuten als, sagt, es stimmt ja eigentlich, aber allzu kompliziert will ich mir das Leben doch als gläubiger Christ nicht machen. Ich mache das anders und dann, wenn ich kurz bevor ich stirb, erledige ich auch das. Ja? Also das spricht eh Bände. Aber er hat sofort natürlich als kluger Staatsmann, und das war er ohne Zweifel, gesehen, dass das Christentum eine unglaubliche Kraft ist, um das Reich zu einigen. Ja? Dass das Christentum einfach etwas ist, was die Gesellschaft formen kann und sehr gut formen kann, dass das etwas ist, was die Tugenden fördert und so weiter. Interessant, dass im Römischen Reich schon in der Zeit der Verfolgung Christen oft in sehr hohe Ämter gekommen sind, einfach deswegen, weil man gewusst hat, das ist zwar ein verbotener Christ, aber der greift nicht in die Kasse. Ja? Der wird wahrhaftig sein, der wird seine Pflicht erfüllen, weil er ein Christ ist. Also jetzt, wenn die ganze Gesellschaft so geprägt wird, war man durchaus daran interessiert. Und so war es der Kaiser Konstantin, der dann eigentlich groß, sehr interessiert war, dass die Kirche auch eins bleibt. Ja? Und auch damals hat es schon Bewegungen gegeben, damals war es der Arianismus. Wir glauben immer, wir leben in einer Zeit großer Häresien, da können wir uns einpacken dagegen. Zur Zeit des Arianismus waren ungefähr 2/3 der Bischöfe, der katholischen Bischöfe, Arianer, haben de facto die Gottessohnschaft Christi geleugnet. Der Arianismus ist eine Lehre gewesen, dass man gesagt hat, Christus ist nicht so wirklich Mensch geworden. Ja, hat so scheinbar einen menschlichen Körper angenommen, ist auch nicht wirklich selber gelitten, das ist so ein Symbol und so weiter. Also das Zentrum des Glaubens war angegriffen und dass der Großteil der Bischöfe war davon sozusagen betroffen. Und die Kirche hat ein Konzil gemacht unter Patronanz des Kaisers, muss man sagen, in Nizia, um diese Frage zu klären. Das ist etwas, wo man wirklich sehen kann, dass der Heilige Geist in der Kirche wirkt, dass er trotz dieser Übermacht eigentlich klar die Kirche geführt hat zur Wahrheit. Christus ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Er ist wirklich Gott ist wirklich Mensch geworden. Aber der Kaiser Konstantin hat diesen Arius, den Urheber dieser Lehre, verbannt. Ja, hat also staatliche Zwangsmaßnahmen ergriffen, weil er die Einheit des Reiches wahren wollte. Später hat er auch rechtgläubige Theologen verbannt, wie den Athanasius, den Heiligen. Also er hat halt geglaubt nach eigenen Gutdünken. Ja. Man hat doch bald begonnen, Heretiker hinzurichten, das waren Taten des Staates. Damals haben sich die Bischöfe sehr klar dagegen ausgesprochen. Ja. Man hat eigentlich sehr, sehr weise schon erkannt, das geht in die falsche Richtung, wenn der Staat hier sozusagen in die Belange der Kirche eingreift. Aber man war irgendwie natürlich, hat gesehen, dass das auch eine Einheit sein kann, weil die Gesellschaft soll eine christliche Gesellschaft sein, die Gesellschaft konstituiert sich im Staat. Warum sollen wir das trennen? Ja. Aber wie es zu Hinrichtungen von Ketzern gekommen ist, haben so wesentliche Bischöfe wie der heilige Martin von Tours, der heilige Ambrosius in Mailand scharf dagegen protestiert. Ja, das waren also gewichtige Stimmen. Also wenn man das so ein bisschen sieht, merkt man, wie die Sache entstanden ist. Ja. Der Papst hat ja dann, nachdem eigentlich die weltliche Macht sich von Rom auch geografisch verabschiedet hat und eigentlich in Ostrom, also in Konstantinopel, residiert hat, hat der Papst mehr oder minder auch die weltliche Macht immer mehr zugesprochen bekommen. Also er sollte sich jetzt um diese Dinge kümmern. Ja. Später ist daraus ja auch der Kirchenstaat entstanden in Italien. Also man hat das immer noch sehr verbunden gesehen, beziehungsweise in den Staaten, wo sonst Christen gelebt haben, den weltlichen Herrscher gesehen, das ist ein eigenes Thema, aber den weltlichen Herrscher sozusagen auch als Vollzugsorgan des Papstes teilweise. Der Papst war sozusagen der höchste der Fürsten, er bestimmt auch über die weltliche Herrschaft. Und jetzt sind im 13. Jahrhundert, und das ist historisch gesehen sozusagen der Beginn dessen, was man dann Inquisition genannt hat, wieder solche heretischen Bewegungen stark geworden. Die hat es immer gegeben in der Kirche. Es hat eigentlich nie Zeiten gegeben, wo es keine Gegenbewegungen zur Lehre der Kirche gegeben hat. Damals im 13. Jahrhundert waren es die Katharer oder Albigenser, die Waldenser, was das genau ist, werde ich dann noch erklären. Später waren es Protestanten. Es waren aber immer auch politische Bewegungen. Also man darf das nicht unterschätzen, das ist nicht akademisch geführt worden. Das waren Landstriche, die sich abgewendet haben von der Rechtsordnung des Staates. Da ist es teilweise auch von beiden Seiten, muss man sagen, sehr brutal zugegangen. Das war nicht immer nur ein privater Glaube, um den es gegangen ist. Da ist wirklich um die Spaltung der Gesellschaft an sich gegangen. Also wir haben das noch in kürzerer Vergangenheit und deswegen vielleicht mehr noch sozusagen in unserer Wahrnehmung, was der Protestantismus gemacht hat im Heiligen Römischen Reich. Das waren politische Bewegungen auch. Also in Österreich zum Beispiel, alle aristokratischen Familien, fast alle in Österreich sind protestantisch geworden. Ja? Als Opposition gegen den Kaiser, denen war Religion gar nicht so wichtig. Aber irgendwann haben sie sich später wieder bekehrt. Aber das war üblich, das waren politische Äußerungen. Ja. Und so auch schon im Mittelalter bei den Katharern, Albigensern und so weiter. Später hat man die Häresie, die Inquisition in Frankreich gerne angenommen, um den Templerorden in Chaos zu machen. Da ist es auch nicht unbedingt um Glaubensfragen gegangen, sondern Frankreich hat ein großes Interesse gehabt am sehr umfangreichen Schatz der Templer. Und deswegen hat man sozusagen dieses Instrument verwendet, um sie die Häresie anzuklagen und so weiter. Also da ist Politik immer hineingeflossen. Das hat der Kirche nie gut getan. Also was waren diese Katharer, die Albigenser, die Waldenser? Was haben die gemacht? Ich glaube, es ist vielleicht wirklich spannend, heute über dieses Thema zu reden, weil das, was wir sozusagen in der Geschichte betrachten, das findet heute im Islam statt. Die hinken wirklich die 600 Jahre nach, die später entstanden sind. Nämlich, in Wirklichkeit würde man diese Menschen, die Katharer, heute als Fundamentalisten bezeichnen. Ja? Islamisten. Das waren sozusagen Menschen, die gesagt haben, wir wollen es wirklich ganz ernst nehmen. Wir sind die einzig wirklich Rechtgläubigen. Ja? Also, so ein bisschen das, was die IS heute ist für den Islam, ist da halt damals stattgefunden. Und das waren große Bewegungen. Was haben sie sozusagen verkündet als Lehre? Immer als etwas, was in der gesunden katholischen Lehre immer abgelehnt worden ist, war sozusagen eine Suche nach Reinheit, aber in einer Art und Weise, die nicht den ganzen Menschen sieht. Also zum Beispiel die Katharer waren von einer echten Leibfeindlichkeit geprägt. Ja? Von so einem Dualismus, dass alles, was diese Welt ist, im Grunde böse und verdorben ist und es zählt nur das Geistige. Ja? Wir müssen uns erheben, wir müssen das alles ablegen. Ja? Unser ganzes Leben muss diese Suche nach Reinheit sozusagen ausdrücken. Und aus diesem Grund haben sie sehr radikal auch in Armut gelebt. Ja? Um all diesen Pomp und so weiter, das schadet uns alles nur. Und diese Bescheidenheit, diese Enthaltsamkeit, sie haben stark gefastet und so weiter, haben auch übrigens der innerste Kreis abgelehnt, dass der Mensch sich fortpflanzt, was ja auch ein origineller Gedanke ist, weil dass der eigentliche Weg ist, aber nicht jeder schafft ihn schon, also deswegen haben sie dann doch eine Chance gehabt zu überleben. Ja. Aber das war die Grundidee, also eigentlich eine grundsätzliche Ablehnung von Sexualität, das hat sich auch in ihren Speisevorschriften geäußert. Sie haben gesagt, wir dürfen nichts essen, was durch Fortpflanzung entstanden ist, weil das ja im Grunde was Schlechtes ist. Ja. Haben also kein Fleisch gegessen, aber waren eigentlich Veganer, auch keine Eier, kein Milch, das kommt auch alles daher. Interessanterweise aber Fische, die haben sie essen dürfen, weil man damals doch geglaubt hat, der Fisch entsteht einfach im Wasser so. Also Fische haben sie gegessen, aus dem Wasser geboren. Aber die Geisteshaltung, die dahinter steckt, ja, ist eben eine grundsätzlich andere, als die katholische Kirche das Christentum auffasst. Sie haben auch das Alte Testament abgelehnt, mit der Begründung, dort zeigt sich Gott sozusagen, der diese Welt gemacht hat. Das ist eigentlich was Schlechtes, was er da gemacht hat. Erst im Neuen Testament geht es ums rein Geistige. Ja? Und so haben sie dann auch gesagt, man muss eine eigene Taufe empfangen, das Consolamentum, die Tröstung, so haben sie es genannt, damit man sozusagen zu diesem Geistigen finden kann. Das sind aber nur ganz wenige, die dann später die Perfekte genannt worden sind, also die Vollkommenen, die, wenn man dort so weit gekommen ist, konnte man diese Taufe empfangen. Auch vorher war man schon, hat man von den Credentes gesprochen, also den Gläubigen, aber erst durch diese Taufe ist man sozusagen wirklich zum Ziel gekommen. Die wurde übertragen durch Handauflegung und bei Frauen hat man es zwar auch gemacht, aber mit gewissen Vorbehalten, die wollte man nicht direkt berühren, da wurde ein Tuch aufgelegt. Und war die Idee dahinter, es war sehr frauenfeindlich auch, dass man gesagt hat, die Seele des Menschen ist eigentlich männlich und die Frauen, die können halt auch wieder zu ihrem männlichen Ursprung zurückfinden. Also das Consolamentum empfangen haben, sollten dann nicht mehr ihre Männlichkeit, ihre Weiblichkeit leben, sondern auch enthaltsam leben, also keine Sexualität mehr ausüben. Interessant auch, dass die Credentes, also sozusagen der nicht mehr zum inneren Kreis, die diese Taufe noch nicht empfangen haben, haben diese Perfekte sehr verehrt, wenn sie getroffen haben, diese dreimalige Kniebeuge vor ihnen gemacht, also ein bisschen wie die indischen Gurus wurden die behandelt. Und damit jeder eine Chance hat, noch ein Vollkommener zu werden, am Ende des Lebens sollte jeder das Consolamentum empfangen. Aber wenn man sie einmal empfangen hat, gegen Ende des Lebens sollte man eigentlich nicht nur noch Wasser zu sich nehmen. Also das hat aber bedeutet, das haben sie gemacht, weil sonst verliert das wieder an Wirksamkeit, dass wenn man sich dazu entschlossen hat, dann hat man auch zu sterben gehabt, weil es war nicht mehr. Ja. Also das war natürlich schon eine sehr radikale Sache, die aber beim Volk sehr große Bewunderung hervorgerufen hat, weil das immer so ist, wenn jemand so radikal lebt, die nehmen es wirklich ernst. Ja. Die Kirche hat den Glauben ja nie in dieser Weise gesehen. Sie hat immer umfassend gesehen. Gerade die katholische Kirche, oft angefeindet auch von anderen Konfessionen, später den Protestanten auch, hat sehr viel für leibliche Genüsse und Schönheit und Farben und so weiter übrig gehabt, weil immer die Idee des Menschen ist, dass Gott den Menschen als leibliches und seelisches Wesen erschaffen hat. Man das eben nicht trennen kann. So wurde auch immer die Menschwerdung Gottes verstanden. Er ist Mensch geworden. Der Mensch hat dadurch eine besondere Würde, auch die Leiblichkeit des Menschen. Alles das. Ja. Das Volk hat, wie gesagt, diese Bettelbewegungen sehr bewundert und ist ihnen dann teilweise eben auch nachgefolgt. Sehr interessant, wie die katholische Kirche sehr automatisch, das war ja nicht geplant, eine Antwort darauf gefunden hat. durch die Bettelorben, die damals ja entstanden sind, die genau in dieser Zeit entstanden, wo Menschen gesagt haben, wir wollen auch, aber wir wollen auch wirklich eindeutig leben, wir wollen auch auf Reichtum verzichten, aber aus anderen Motivationen, um Christus ähnlich zu sein, um ihm besonders nahe zu sein und um gerade dadurch die Freude zu finden und so weiter. Nicht? Dass die Dominikaner, die Franziskaner sind die wesentlichsten Vertreter der Bettelorden und vor allem ganz im Gehorsam gegenüber der Kirche und dem Papst, die damals ja keine heiligmäßigen Lichtgestalten waren, sondern einfach, weil es der Papst ist. Die Katharer haben sehr schnell sich verselbstständigt, haben eigene Strukturen aufgebaut, eigene Bischöfe gehabt, also haben sich wirklich getrennt, auch institutionell von der Kirche, also haben eine Gegengesellschaft aufgebaut. Und gerade wenn man die Gesellschaft und kirchliches Leben als Einheit sieht, war das ein Angriff auf die Gesellschaft an sich. Ja. Ich finde es ja spannend, das sich einmal anzuschauen, weil viele von diesen Dingen findet man heute wieder. Ja. Also Leibfeindlichkeit, würde man schnell sagen, nein, das eigentlich nicht, aber wenn man so schaut, wie zum Beispiel Fortpflanzung eigentlich tunlichst vermieden werden soll, kommt einem doch wieder bekannt vor. Ja. Dieser Dualismus, wenn man wirklich ein geistliches Leben führen will, dann muss man sozusagen das Leibliche hinter sich lassen, dass Frauen wie Männer werden sollen, kommt auch vor. Ja. Ablehnung des Alten Testaments, so in der Form nicht, das haben die Nazis praktiziert, weil sie sozusagen es vom Jüdischen befreien wollten, aber was man heute oft hört, die Rechtskirche, der strafende Gott, der muss überwunden werden, wir glauben mehr an den liebenden Gott, mehr im Neuen Testament, also es kommt alles immer irgendwie wieder. Ja. Ähnlich haben sich die Waldenser sozusagen entwickelt, das waren sozusagen die Protestanten des 12. Jahrhunderts, mit sehr vielen Dingen, die später mit Martin Luther wiedergekommen sind, auch eine Armutsbewegung, auch Ablehnung der kirchlichen Hierarchie, des Weihpriestertums, haben gesagt, wir müssen persönlich die Heilige Schrift studieren, nicht die Kirche legt uns die Bibel aus, wir machen selber, haben die Heiligenverehrung abgelehnt, das Fegefeuer, deswegen natürlich auch die Lehre vom Ablass, haben Sakramente abgelegt, waren Donatisten, auch das sehr wichtig. Donatismus bedeutet, dass der Spender des Sakraments eine so wesentliche Rolle spielt, dass es abhängig ist, ob das Sakrament gültig ist, wie der Spender ist. Also nur heilige Priester können gültig Gnaden vermitteln. Und wenn der Spender das nicht ist, dann kann es nicht funktionieren. Hat die Kirche auch immer abgelehnt, das Sakrament, das was die Kirche schenkt, wirkt aus sich heraus, selbst wenn der Spender unwürdig ist. Also das war so der Zustand der damaligen Gesellschaft. Und in das hinein hat man jetzt nach Möglichkeiten gesucht, wie gehen wir damit um. Und Papst Innozenz III. Hat dafür die Inquisition gegründet jetzt. Und zwar die Inquisition als ein innerkirchliches Verfahren. Der Papst hat, auch wenn er jetzt Herrscher des Kirchenstaates war, getrennt, das ist das Verfahren für kirchliche Belange. Und zwar, deswegen war das sehr wichtig, weil damals natürlich sehr oft schon Willkürakte passiert sind. Also, da hat es Kämpfe gegeben, und dann wurden Leute gelyncht. Das ist ein Heretiker, das ist ein Ketzer, also den verbrennen wir jetzt, den ersäufen wir oder sonst etwas. Und die Inquisition sollte genau das verhindern. Eben weil, sagt, wenn jemand angeklagt wird als Ketzer, sollte das untersucht werden, eine Inquisition gemacht werden. Und viele Dinge, die der Papst damals im 13. Jahrhundert eingeführt hat, die sind eigentlich die Vorläufer des modernen Gerichtsverfahrens auch. Das hat es damals nicht so gegeben. Damals hat es Ankläger gegeben. Und das Klassische ist, dass vor den Fürsten oder den Machthaber ist einer gekommen und hat dem anderen was vorgeworfen. Und einer von den beiden ist am Ende bestraft worden. Entweder der angeklagt worden ist, oder wenn der als Unschuldiger erwiesen ist, dann hat man den Ankläger bestraft. Nicht? Dass jetzt etwas einfach nach Recht untersucht werden soll, ist neu gewesen, dass man nachvollziehbare Beweisführung betreiben soll, das war neu, dass Zeugenaussagen ein Gewicht haben sollen, ja, hat es vorher auch schon gegeben, aber dass das sozusagen Teil des Prozesses ist und darauf fußt sozusagen das Urteil, war neu, weil ausdrücklich verboten bei Inquisitionsprozessen war das, was man Gottesurteile nennt, ja. Also die berühmte Wasserprobe von Hexen oder sonst etwas, das war ausdrücklich verboten. Ja, nicht irgendwas, man sollte durch nachvollziehbare, konkrete Beweise sozusagen belegen, was der Wirklichkeit entspricht. Dass Protokolle geführt worden sind. Es gibt alle Protokolle geführt werden, damit es nachvollziehbar ist. Und weil ein Beweis erbracht werden sollte, hat man Wert auf ein Geständnis gelegt. Ja. Jetzt ist natürlich relativ klar, dass man niemand jetzt sehr gerne ein Geständnis ablegt. Aber für die Menschen des Mittelalters war es kein absurder Gedanke in Zeiten, wo es keine Indizien geben konnte, da hat es keine Fingerabdrücke gegeben oder sonst was, dass man sozusagen jemanden foltert. Das war aber nicht etwas, was die Kirche erfunden hat, sondern was sozusagen dann eben als gängige Praxis mit übernommen worden ist. In kirchlichen Prozessen wurde allerdings erstens einmal verboten, dass die Kirche selber foltert. Das ist ein bisschen eine Augenlosfischerei, muss man sagen. Das wurde dem weltlichen Arm überlassen, unter Kontrolle der Kirche. Aber gut. Und es hat ein strenges Verbot gegeben, dass der Beschuldigte Schaden nimmt. Er durfte nicht verletzt werden, was natürlich in der Praxis auch nicht immer eingehalten worden ist. Aber manche Regelungen haben teilweise zum Vorteil des Beschuldigten funktioniert. Zum Beispiel hat es ja 3 Stufen gegeben, das habe ich letztes Mal schon erklärt, in der Prozessordnung überhaupt, dass man zuerst gütlich befragt hat, dann hat man den Schrecken erwecken sollen, indem man die Folterinstrumente hergezeigt hat, die übrigens ganz genau vorgeschrieben waren, das durfte man nicht machen, was man will, oder sich irgendwas ausdenken, und dann erst anwenden. Und es war so, dass jemand, der dann ein Geständnis abgelegt hat, zum Beispiel auch schon dann, wenn er die Drohung bekommen hat, am nächsten Tag noch einmal befragt werden musste, ohne dem, also gütlich, und dann durfte er sein Geständnis widerrufen, ja, um klarzustellen, dass es stimmt. Und wenn es dann widerrufen hat, musste es wieder von neuem beginnen. Und da hat es mehrere Fälle gegeben, wo jemand also ein Geständnis abgelegt hat, dann hat er es widerrufen, hat es wieder abgelegt, hat es wieder widerrufen. Also auch das ist belegt. Man hat sich teilweise wirklich an diese Ordnung gehalten, die natürlich jetzt aus unserer Sicht, aus heutiger Sicht absurd ist und furchtbar, damals aber, glaube ich, bei wenigsten Anstoß erregt hätte. Ja. Die kirchlichen Gerichte haben niemals die sogenannte Blutsgerichtsbarkeit besessen. Ja. Es gibt einen alten Grundsatz, Ecclesia non sitit sanguinem, der Kirche dürstet es nicht nach Blut. Ja. Es gibt im kirchlichen Recht nie ein Todesurteil. Trotzdem sind auch in Inquisitionsverfahren viele auch dann hingerichtet worden. Wieder kann man sagen, ist eine Augenauswischerei, sicher auch zu Recht, muss ich zugeben. Aber formal war es immer so, dass man untersucht hat und dann sogar jedes Mal offiziell mit der Bitte um eine gnädige Behandlung es die Verurteilten dem weltlichen Arm überantwortet hat, wie man das genannt hat, der das Todesurteil dann aber ausgeführt hat. Und deswegen war es besonders eine Augenauswischerei, weil wenn der weltliche Arm es nicht gemacht hätte, wäre der Verantwortliche durchaus in Verdacht gekommen, womöglich auch ein Heretiker zu sein, wenn er den schützt. Also das muss man ehrlich sagen, aber vom Recht her hat man sozusagen, wollte man kirchenrechtlich niemanden zum Tode verurteilen. Die sehr viele Prozesse allerdings, und auch das muss man sagen, haben nicht mit Todesurteilen geendet. In sehr vielen Inquisitionsprozessen war dann eine rein kirchliche Strafe die Folge. Hausarrest war oft eine oft verhängte Strafe. Hausarrest, jemand, der musste zu Hause bleiben, mit Ausnahme des Gottesdienstbesuches. Auch besondere Bußübungen, Fastentage, ja. Wallfahrten im Unternehmen musste, es war eine ausgesprochene Strafe, dass jemand zur Strafe Wallfahrten gehen musste. Und dann auch Tragen von Zeichen, ja, es hat gelbe Kreuze oder auch blaue in manchen Gegenden, wurden aufgenäht auf die Kleidung als Buße, der war ein Ketzer, aber er wurde dazu verurteilt, nicht? Das Ziel war schon immer, dass der Ketzer, der Heretiker, sich bekehrt. Ja. Die Träger der Inquisition waren ursprünglich die Bischöfe. Ja. Die sollten diese Prozesse durchführen, aber die sind dieser Aufgabe nicht immer nachgekommen. Und so hat dann Rom sozusagen eigene Inquisitoren ernannt. Und da ist schon interessant, dass der Papst dafür dann diese neuen, damals ja brandaktuellen, modernen Orden der Dominikaner und Franziskaner auch, aber die meisten waren Dominikaner, ausgewählt hat. Später waren es dann auch Jesuiten. Das waren immer die neuesten Bewegungen. Es wäre so, wie wenn der Papst heute einen gerade erst gegründeten Orden mit einer so wichtigen Aufgabe betraut. Man kann aber schon nachvollziehen, was der Gedanke dahinter war. Und auch das ist interessant zu sehen. Es hatte auch schon andere Orden gegeben, ja, wo es sehr gelehrte, und das war auch ein wichtiges Thema, Menschen gegeben hat, die Mitglied dieser Orden waren, die aber durch die Bank, das war ja das Neue der Bettelorden, die alten Orden durch die Bank über weltliche Macht verfügt haben. Also heute können wir es doch sehr gut vorstellen in Österreich, die Stifte, die Klöster, die Benediktiner, die Zisterzienser, die waren Grundbesitzer. Die haben teilweise auch die Herrschaft besessen. Das hat geheißen, dass sie damals auch weltliche Herrscher waren. Ja. Die Bettelorden waren das nicht. Die Bettelorden haben eigentlich diesen Besitz nicht gehabt. Haben sich in Städten angesiedelt, haben ein Kloster irgendwo gehabt in der Stadt, aber haben bewusst keinen Besitz gehabt, also keine Ländereien und so weiter. Und gerade die, die jetzt gerade neu gegründet worden sind, ernennt der Papst, das waren sehr bald sehr hochgebildete Leute, damit sie diese Inquisition durchführen. Also das sieht man schon in Gedanken dahinter, dass es getrennt sein soll von weltlicher Macht, dass es ein geistiger Prozess sein sollte. Wie gesagt, das Ziel war die Reiterhaltung des Glaubens. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, das war nicht sehr tolerant, man hätte viel toleranter mit Andersdenkenden umgehen müssen. Diesen Gedanken hätte damals niemand verstanden, nämlich auch die Katharer nicht, weil die Katharer waren auch nicht bereit, mit den nicht ihren Glauben anhangenden sehr tolerant umzugehen. Das war etwas, was damals nicht am Horizont war oder am Radar erschienen ist, dass man andere, sondern man hat, wenn man die Wahrheit entdeckt hat, hat man gesagt, na, dann sollen doch alle die Wahrheit annehmen. Ja, das muss man sagen. Die Inquisition selber hat dann noch eine weitere Entwicklung durchgemacht, sehr bekannt und sehr oft spricht man von der spanischen Inquisition als besonders schlimme Einrichtung und so weiter. Was ist da passiert? Im 15. Jahrhundert hat der Papst auch manchen Monarchen, so dem König von Kastilien, erlaubt, eigene Inquisitoren zu ernennen. Das ist so parallel zum Erlaubnis, die es lange Zeit noch gegeben hat, dass manche Monarchen das Recht gehabt haben, gewisse Bischofssitze zu ernennen. Der Kaiser Franz Josef hat noch Bischöfe ernannt, die wurden später vom Papst bestätigt. Das war etwas, was es durchaus gegeben hat. Und da hat man gesagt, na gut, in Spanien soll der König auch das Recht haben, sozusagen Inquisitoren zu ernennen. Allerdings hat das dann zur Folge gehabt, dass in Spanien Inquisition sehr bald zu einer staatlichen Angelegenheit gemacht worden ist, also eigentlich dem Einfluss der Kirche entrissen worden ist und die Kirche auch keinen Einfluss mehr darauf gehabt hat. Und man in Spanien vor allem ein großes Anliegen gehabt hat, das hängt mit der Geschichte Spaniens zusammen, die uns heute vielleicht gar nicht mehr so bewusst ist. Spanien war ja ein muslimisches Land. Ja, die Mauren sind bis in Europa gekommen. Wenn man heute die Karte der IS anschaut, welche Länder sie wieder erobern wollen, gehört Spanien dazu, weil es war schon einmal muslimisch. Ja, ich war noch nie dort, aber in manchen Gegenden Spaniens kann man eben noch sehr prachtvolle Moscheen besichtigen. Und man wollte sozusagen es wieder katholisch machen, hat es auch geschafft. Allerdings auch recht gewaltsam oft, aber das waren von beiden Seiten. Und jetzt war die große Sorge, dass es sozusagen durch die Hintertür manche Leute sich als Christen ausgeben, aber mit Kret Muslime bleiben. Sagen wir, wir werden äußerlich Christen, aber wir bleiben muslimisch. Das waren also politische Fragen auch. Und so ist die spanische Inquisition sehr stark vorgegangen gegen Konvertiten. Also getaufte Muslime, auch getaufte Juden. Später gegen Protestanten auch. Das waren politische Fragen. Ja. Und da ist sehr viel passiert, sozusagen, was heute eben auch unter Inquisition läuft. Im 16. Jahrhundert hat es auch im Kirchenstaat natürlich noch die Inquisition gegeben. Dort ist es vor allem um die Frage der Protestanten gegangen. Später wurden dann eben auch Jesuiten beauftragt, Inquisitoren zu sein. Da sieht man aber, wie die Kirche selber, weil im Kirchenstaat hat sie wirklich selber bestimmen können, Inquisition eigentlich gedacht hat. Das war mehr ein geistiger Prozess. das ist gegangen, Schriften zu verurteilen. Ja. Also da gibt es sehr wenige Fälle von wirklich körperlichen Strafen. Muss man auch sagen, kann man sagen, Augenauswischerei im Kirchenstaat hat man getrennt zwischen dem, was die Kirche beschließt und was die weltliche Macht macht. Dort war es aber das identisch. Die Kirche war weltliche Macht. Aber man hat gesagt, Todesurteile gibt es für manche Verbrechen. Man war noch nicht so weit, dass man Todesstrafe prinzipiell ablehnt, wie das heute die Kirche sehr klar macht. Aber die Kirche hat niemanden zum Tode verurteilt, das war immer die staatliche Gewalt. Aber was die Kirche gemacht hat in der Inquisition, war, gegen Schriften vorzugehen. Man hat damals eingeführt den Index Librorum Prohibitorum, kurz genannt Index. Das war eine Liste von Büchern, die hat es noch bis ins 20. Jahrhundert gegeben, von Büchern, die verboten sind für Katholiken zu lesen. Das waren so typische Maßnahmen der Inquisition. Allerdings hat es eben auch Fälle von Hinrichtungen gegeben. Giordano Bruno wurde in Rom verbrannt, der allerdings ein Heretiker war, aber sehr politisch auch agiert hat, muss man auch sagen. Der berühmte Prozess gegen Galileo Galilei, der immer genannt wird, die böse Inquisition, die Galileo Galilei sozusagen den Garaus gemacht hat, den lohnt es sich auch genauer anzuschauen, das würde jetzt vielleicht zu weit führen, aber da ist es in Wirklichkeit um andere Fragen gegangen. Da wird immer so getan, als ob die kirchlichen Verantwortungsträger, um es ganz wertfrei zu sagen, also völlige Dumpfbacken waren, die an die geglaubt haben, dass die Erde eine Scheibe ist und plötzlich kommt der geniale Wissenschaftler und erklärt ihnen die Welt. Das war ja alles nicht so. Man hat ja längst auch wissenschaftlich sozusagen auf Augenhöhe miteinander sprechen können. Die Jesuiten waren begeisterte Fans von Galileo, weil die selber wissenschaftlich tätig waren in Rom und so weiter. Allerdings, was er gemacht hat, war, dass er zuerst einmal gesagt hat, seine damalige noch Theorie, die er noch nicht beweisen konnte, dass nämlich, wie er es ausgedrückt hat, die Sonne im Zentrum des Universums steht, was ja auch falsch ist, ist sozusagen auf jeden Fall dogmatisch wahr. Und man hat von ihm verlangt, es als These hinzustellen. Ja, das hat er abgelehnt und hat dann später eben auch gesagt, dass er sozusagen die Bibel jetzt neu interpretieren will. Ja, weil da stimmt ja alles nicht, was in der Bibel steht. Und da ist man aktiv geworden. Es ist um eine andere Frage gegangen in Wirklichkeit, ob Naturwissenschaft sozusagen auch über geistige Themen am Ende sozusagen die Deutungshoheit hat. Ein sehr wichtiger Philosoph des 20. Jahrhunderts, Friedrich von Weizsäcker, hat einmal den sehr schönen Satz gesagt, vom Prozess des Galileo bis zur Entwicklung der Atombombe führt eine ganz gerade Linie. Ja, was er damit gemeint hat, wenn man nur auf das schaut, was Naturwissenschaft macht und es loslöst von allen ethischen Fragen, auch von allen religiösen Fragen, muss das nicht immer der beste Weg sein. Und um die Frage ist es damals in Wirklichkeit gegangen. Ja. Und der Galileo wurde nicht eingekerkert, sondern der hat Hausarrest bekommen, hat in einem sehr eleganten Palast mit vielen Dienern gelebt, also es war erträglich für ihn, aber es war halt sozusagen, das wird heute oft als eine dunkle Seite der Inquisition dargestellt. Es zahlt sich aus, sich ein bisschen näher damit zu beschäftigen, um herauszufinden, worum es da eigentlich gegangen ist. Diese Form der Inquisition hat natürlich auch mit dem Kirchenstaat im 19. Jahrhundert ein Ende gefunden, ist eine rein kirchliche Gewalt geworden. Und wie gesagt, heute gibt es das noch als Glaubenskongregation. Heute noch kann die Glaubenskongregation Stellung nehmen zu Dingen, auch Maßnahmen treffen, wenn es Geistliche betrifft, jemand, der dann Lehrverbot bekommt und so weiter, also wenn man so will, ist die Inquisition heute noch aktiv, aber nicht mehr mit weltlichen Zwangsmaßnahmen, was sicher gut ist. Also wie kann man die Inquisition sozusagen jetzt auch aus heutiger Sicht bewerten? Prinzipiell muss man immer sehr vorsichtig sein, andere Zeiten nur mit den Augen der Gegenwart zu sehen, ohne sich hineinzudenken, ohne sich zu überlegen, wie mittelalterliche Gesellschaft funktioniert hat, sich in die mittelalterliche Gedankenwelt hineinzuversetzen und so weiter. Etwas, was zum Beispiel uns heute relativ fremd geworden ist, aber im Mittelalter etwas völlig Selbstverständliches war, dass das ewige Leben Vorrang vor dem zeitlichen Leben hat. Heute ist das Menschenleben, das zu schützen ist, an allererster Stelle. Da geht es doch um Menschenleben. Ja? Und wenn jemand sagt, Menschenleben sind bedroht, muss alles, sagt man zumindest, man lügt sich eh teilweise in die Tasche, aber muss alles gemacht werden, um Menschenleben zu schützen. Im Mittelalter hätte man das nicht verstanden. Da ist es völlig klar gewesen, es geht doch alles darum, meine Seele zu retten. Ja. Für viele war, wenn sie zum Tode verurteilt waren, die schlimmere Strafe wäre es gewesen, wenn sie nicht mehr beichten hätten können vor dem Sterben. Ja. Wenn es ums ewige Leben geht. Und das war ganz selbstverständlich in der damaligen Sicht. Ja. Das muss man sich zum Beispiel auch vor Augen halten, um die Dinge richtig einordnen zu können. Inquisitionsprozesse haben sich manche auch abgeschaut von der Kirche als bewährte Methode. In der Schweiz, die ja dann ganz kalvinistisch war, wurden fleißig Inquisitionsprozesse inklusive Verbrennungen auch durchgeführt. Ja. Also es war, auch wenn es eine katholische Erfindung war, hat man sie auch woanders nachgemacht. Klar wird, dass die Gefahr immer dann besonders groß ist, wenn kirchliche und weltliche Belange verquickt werden. Wenn die Kirche sich vom Staat vor den Karren spannen lässt und eigentlich, wenn man schaut, in großer Schau auf die Kirchengeschichte, sieht man, dass die Kirche im Großen eigentlich wirklich immer bemüht war, das nicht zuzulassen. Ja? Dass die Kirche immer bemüht war, zwar sehr wohl Einfluss zu nehmen auf die Gesellschaft, weil sie das auch als ihre Berufung sieht, niemals aber Vollzugsorgan des Staates zu werden. Und genau das hat sie bis in die heutige Zeit oft schwersten Verfolgungen ausgesetzt, weil genau das vor allem autoritäre Systeme sehr nervös macht. Ja. Die wollen die Kirche nicht als etwas Selbstständiges auf ihrem Staatsgebiet wirken haben. Die wollen immer, dass sie unter Kontrolle ist. Die Kirche hat eigentlich immer versucht, das nicht zu machen. Deswegen überall dort, wo das geschehen ist oder wo man es zugelassen hat, haben die Probleme eigentlich begonnen. Die Inquisition selber als Idee hat durchaus ihre Berechtigung gehabt. Wie gesagt, es ist gegründet worden als eine Verbesserung, ist auch von den Historikern wirklich anerkannt, dass es eine Verbesserung war zu vorher, dass hier überhaupt Untersuchungen stattfinden, die Lynchjustiz sozusagen nicht das letzte Wort hat, dass hier Regeln geschaffen worden sind, um dem Einhalt zu gebieten. Anzuklagen sind selbstverständlich die Auswüchse. Also die sind aber gang und gäbe gewesen und eben auch toleriert worden, wenn Sachen passiert sind, die auch von der Inquisition selber eigentlich verboten waren. Es hat eine sehr starke Forschung gegeben Ende des 20. Jahrhunderts über Inquisition und eigentlich durch die Bank waren die Forscher, die sich damit beschäftigt haben, dann oft sehr überrascht, haben sie selber sozusagen dann auch in ihren Publikationen gesagt, ausgedrückt, wie gering der Prozentsatz der tatsächlichen Verurteilungen war in Inquisitionsprozessen. Also die Vorstellung, wenn einmal der Inquisitor auftaucht in irgendeinem holprigen Karren und aussteigt, dann ist sozusagen das Leben verwirkt. So war es nicht. Es waren wirklich auch Prozesse, die geführt worden sind mit dem Ziel, dass man die Wahrheit herausfinden kann. Und vielleicht zuletzt, damit man sich so ein bisschen da hineindenken kann, schauen wir mal auf die heutige Zeit, was dem entsprechen würde. Wir leben in Zeiten, wo wir eigentlich unangefochten oder unhinterfragt akzeptieren, dass jeder Staat so etwas hat wie einen Verfassungsschutz. Ja? Und sind eigentlich recht dankbar darüber. Ja? Wenn sich jetzt in Österreich eine Neonazi-Szene bildet, muss es Leute geben, die drauf schauen, was die machen, auch bevor sie Häuser anzünden, auch wenn sie jetzt noch nicht Verbrechen begehen, weil wir das für eine gefährliche Geisteshaltung halten. Ja? Zu Recht, möchte ich sagen. Die Verfassung der Kirche ist der Glaube gewesen. Die Inquisition ist sozusagen das, was eines kirchlichen Verfassungsschutzes gewesen. Es gibt heute sehr wohl staatliche Zwangsmaßnahmen gegen Geisteshaltungen auch, die von uns allen akzeptiert sind. Ich glaube nicht, dass jetzt irgendjemand hier widersprechen wird, dass es gerade nach unserer Geschichte in Österreich gerechtfertigt ist, ein Gesetz zu haben, das die Auschwitz-Lüge unter Strafe stellt. Wenn heute jemand öffentlich behauptet, es hat keine Gaskammern gegeben und das hat irgendjemand später erfunden, dann kann er ins Gefängnis gesperrt werden. Wird auch, geschieht auch. Ja. Da sagt man, ja gut, das ist halt dieser Meinung, gehört halt unrecht historisch, es kann mir doch wurscht sein. Nein, es ist strafbar. Ja. Weil es sehr gefährlich ist. Weil das wirklich gefährlich ist, weil das auch Dinge auslösen kann, die der Gesellschaft schwer schaden. Das hat man damals gesehen, damals waren es andere Fragen, damals hat man gesagt, wenn der Glaube gestört wird, ist das wirklich gefährlich für uns. Also man kann das schon irgendwie vielleicht versuchen, nachzuvollziehen, auch wenn man nicht alles richtig finden muss, was die Inquisition gemacht hat. Beispiel kann man sehen, heute leidet die ganze Welt unter islamistischem Terror, Was wird laut? Wie gesagt, die Muslime hinken sozusagen 600 Jahre hinter uns her, habe ich das Gefühl. Was wird laut? Jetzt zu Recht, finde ich. Bundeskanzlerin Merkel vor wenigen Tagen gesagt, eigentlich sind jetzt die islamischen Geistlichen gefragt, hier klar Stellung zu beziehen. Die sollen bitte klar machen, ob das berechtigt ist oder nicht. Kann jemand sagen, im Namen des Islam ist es richtig, Terror auszuüben? Sagt sowas, wir warten darauf. Ja? Das ist in Wirklichkeit genau das, was die Inquisition gemacht hat. Ja? Ist das, können wir als Christen das zulassen? Ja? Also, lauter solche Dinge, die uns vielleicht, wir leben in einer sehr viel anderen Zeit, aber verstehen lassen, wie man auf solche Ideen gekommen ist. Noch einmal, keine Frage, es hat Auswüchse gegeben, vieles ist gewaltig schief gelaufen, vieles war nicht nur unrecht und unmenschlich, sondern auch vor allem unchristlich. Aber wenn man etwas richtig beurteilen will, glaube ich, ist es schön, wenn man sich wirklich versucht, so weit hineinzudenken, dass man auch die Motivation der damaligen Zeit zu verstehen versucht.